Anstoß, der Fußball-Podcast.
Was ich mich schon die ganze Zeit frage, Fabian, wirklich die ganze Zeit schon, welcher Brasilianer hat dir wohl am Wochenende besser gefallen? Diego im Werder-Trikot oder Neymar im Trikot des FC St. Pauli? Wen fandst du besser?
Ja, also es gab natürlich einen, der für sehr viel Emotionen, für rührselige Momente und für die Erinnerung an große alte Zeiten gesorgt hat. Und auf der anderen Seite Diego, ne? Das ist doch die alte Titanur-Gangstruktur, ne?
Ja, der kann das, glaube ich, gar nicht mal so gut.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wie muss das für einen echten St. Pauli-Fan sein, wo jetzt zum allerersten Mal jemand, der mehr so aus Marketing und Kultgründen und weniger aus voller Überzeugung ein St. Pauli-Trikot trägt oder den Totenkopf, das muss doch für dich ganz ungewohnt sein, oder? Da fremdelt doch der richtige St. Pauli-Fan mit, oder?
Ja, ist das schon klar, warum er dieses Trikot übergezogen hat? Also natürlich ist das bei Instagram, da hat er glaube ich 224 Millionen Follower, vielleicht sind es auch ein paar hunderttausend mehr oder weniger. Da hat er es in einer Story gepostet, er in einem St. Pauli Retro-Shirt aus der Saison 1990-91. Aber ich habe danach dann ja auch viele Publikationen gelesen. Ich habe das ja ganz sorgfältig journalistisch verfolgt, das Thema oder die Berichterstattung über dieses Thema. Ich habe noch nirgends lesen können, warum er dieses Trikot übergezogen hat. Ich habe mir dann einfach mal hergeleitet, der FC St. Pauli spielt seit dieser Saison in Puma, ja. Neymars privater Ausrüster ist Puma. Vielleicht gab es da so eine Influencer-Kooperation, dass er es anziehen musste. Könnte natürlich sein, das ist meine Erklärung, aber ich habe keine Belege dafür gefunden. Hast du inzwischen mehr herausgefunden, warum er ein St. Pauli-Trikot trug, was ihm natürlich super stand? Ist ja auch einfach ein schickes Trikot.
Ja, definitiv. Die Frage ist doch eigentlich, warum hat Lothar Matthäus diesen schicken blauen Anzug getragen mit dieser schicken dunkelblauen Krawatte und den Italo-Schick-Lederschuhen, die wir ja in der vergangenen Folge eigentlich dir zugetragen und angedichtet hatten. Und eben, warum hat er nicht denn dieses Puma-Trikot getragen? Weil, ja gut, Lothar Matthäus doch auch immer von Puma gesponsert wurde. Aber nein, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man jemanden finden möchte, der eigentlich die Werte des FC St. Pauli am besten repräsentiert, dann ist man doch bei Neymar an der absolut richtigen Adresse, oder?
Naja, aber das ist ja ein Trikot, das kannst du überall kaufen, vor allen Dingen online, das kann ja jeder tragen. Vielleicht hat er es sich auch einfach zugelegt, der DL-Bote kam in Santos, wo er ja spielt, vielleicht ist aber auch in Sao Paulo sesshaft, wohnhaft. Santos gehört ja zum Bundesstaat Sao Paulo, vielleicht kam der DL-Paketbote an, er hat sich wie ein kleines Kind kurz vor Weihnachten seit Tagen auf dieses Trikot gefreut, dann war es da, dann hat er es angezogen und musste natürlich auch jedem zeigen, was für ein schickes Trikot dann Paket war. Vielleicht hat er aber auch, weil er ja in Brasilien ist und in Sao Paulo, in der größten brasilianischen Stadt, möglicherweise auch hier und da mal zugegen ist, den FC St. Pauli mit dem FC Sao Paulo verwechselt. Sao Paulo und St. Pauli, das klingt ja auch ähnlich. Nee, aber ich weiß es wirklich nicht, warum er dieses Trikot trug. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich gibt es nur eine Erklärung. Es war irgendwie so eine Influencer-Marketing-Aktion. Das könnte ich mir gut vorstellen.
Definitiv. Ihr hört Anstoß. Hier ist euer Lieblingsfußball-Podcast. Mein Name ist Fabian Wittke und ich würde sagen, wenn Michael Augustin ein alkoholfreies Bier wäre, dann wäre er auf jeden Fall Jever Fun. Ich habe jetzt hier gerade ein Jever Fun vor mir stehen, weil du kommst so ganz, ganz grob ja aus der Ecke Jever und alle sagen ja, das heißt Jever, beziehungsweise wie weit ist Jever von dir entfernt, wo du aufgewachsen bist? Wahrscheinlich so eine gute Stunde oder weiter?
Ich würde mal sagen 2,5
wirklich
Stunden.
So weit,
also
ist das noch?
Deine geografischen Kenntnisse enttäuschen mich. Also ich bin geboren in Stade an der Elbe, Landkreis Stade. Jever ist in Ostfriesland. Und
also groß ist doch Ostfriesland gar nicht.
Naja, Ostfriesland ist sehr, sehr groß, flächenmäßig sehr, sehr groß. Da wohnen nicht so viele Menschen, da kann man weit gucken. Da sind vielleicht sogar in einigen Ortschaften auch mehr Möwen als Menschen. Aber nee, Jever ist tatsächlich so 2,5 Stunden weit entfernt. Da, wo ich herkomme, da gab es eigentlich kein klassisches regionales Stammbier. ich bin jetzt nicht mit Jever aufgewachsen. Also ich habe nicht an der Brust meiner Mutter Jever getrunken, so viel kann ich sagen.
Tatsächlich, du hast recht. 207 Kilometer, 2 Stunden 14 ergibt da Anstoß, Faktencheck. Ich glaube, Vogelfluglinie, wenn man jetzt sozusagen direkt drüber über Bremerhaven flöge, Wilhelmshaven, dann ginge es schneller. Aber man muss ja unten über Achim Weihe, Wadenburg,
ja, du musst Richtung Oldenburg fahren, Richtung Wilhelmshaven fahren. Ja.
Zetel.
Ich kenne die Gegend da ganz gut, weil meine Frau ja aus Ostfriesland kommt. Ich war das erste Mal vor 5, 6 Jahren in Jever, da kannten wir uns schon. Und wenn ich sie nicht kennengelernt hätte, wäre ich da bestimmt nie hingefahren.
Aber schön, dass es anders gekommen ist, genauso wie der Start in diese Folge. Alle haben damit gerechnet, dass wir uns noch einmal dem großen Duell der Nations League, Klammer auf, Klammer zu, Fragezeichen, ist sie wieder wer, uns gewidmet haben. Nein, wir haben uns natürlich als allererstes Neymar und Ostfriesland gewidmet, aber möglicherweise steigen wir jetzt ein. Michael Augustin habe ich schon erwähnt, auf der anderen Leitung, wir zeichnen remote auf. Heute ist nicht der 24. und damit ausnahmsweise mal wieder kein Montag, aber du bist ja auch erst gestern am Nachmittag wiedergekommen, denn du warst exklusiv für Anstoß. Und nebenbei hast du auch noch einen Zeitvertrag mit der ARD. Aber nein, du warst natürlich bei der Nations League vor Ort. Erst in Italien und danach in Dortmund. Mann, da war aber was los.
Ja, ich habe 2 extrem gute Fußballspiele gesehen. Also meine Erwartungen wurden übererfüllt. Das war wirklich gut. Ich finde es ja ganz angenehm, dass du jetzt nicht mit Noel kommst, den ja seit Sonntag auch alle kennen. Noel in Klammern 15, Balljunge, der ja durch seine blitzgescheite Auffassungsgabe dafür gesorgt hat, dass Josua Kimmich die Ecke schnell ausführen konnte, Jamal Musiala im Rücken von Gianluigi Donnarumma vollenden konnte, während der noch heftig gestikulierte und mit seinen Vorderleuten schimpfte. Das war ein skurriles Tor. Vielleicht kann ich da kurz was zu sagen. Ich habe mir sagen lassen, dass RTL, der übertragene Fernsehsender, auch so ein kleines bisschen überrascht wurde von diesem Tor. Du hast das Spiel ja gesehen. War das so, dass die Kamera dann auch in der Zeitlupe war?
Genau.
Ich habe das Spiel ja nicht bei RTL gesehen, sondern mit meinen eigenen Augen unter 64.000 anderen Augenpaaren im Dortmunder Westfalenstadion.
Also man kann sagen, RTL war überrascht, aber RTL wird nicht überraschen, weil wo wir uns natürlich mit der Stimme von Günther Jauch auch jetzt schon einstellen müssen bei Menschenbilder Emotion 2025. Und dann gab es auch noch diese skurrile Geschichte. Und zwar am 23. März 2025. Da wusste der 15-jährige Noel noch gar nicht, dass er ein echtes Tor vorbereiten sollte. Und zwar eines der deutschen Fußballnationalmannschaft. Vor einer Ecke schaltete er erst blitzschnell und warf den Ball zu Josua Kimmich. Und der spielte ihn dann wiederum geistesgegenwärtig zu seinem Mitspieler Jamal Musiala. Und so entstand ein Hattrick, und zwar einer in der Vorbereitung und im Abschluss. Und dieser Joel sitzt jetzt auf einem überdimensional großen Ball bei uns im Studio, denn er ist auch eines der Bilder 2025. Ne? Also da müssen
wir, oder? Hast du perfekt gemacht, nur du hattest einen Buchstabendreher. Was hab ich gesagt? Noel, nicht Joel.
Okay, dann müssen wir das nochmal, schneiden wir das nochmal raus. Und auf diese Situation müssen, nein, hier wird nichts geschnitten. Aber ich habe es auch ehrlich gesagt nicht vorformuliert, und aber ich musste daran denken, weil
klang aber so. Das, Respekt.
Das ist ja tatsächlich genau das, wo man sich darauf einstellen kann, oder? Also ich meine, der gehört doch jetzt schon in jeden Jahresrückblick, genauso wie dieses Känguru, was dann doch irgendjemand da im Osten mal neulich gesehen hat, oder? Und fotografiert hat. Da sollten wir uns drauf einstellen.
Ja, das wird so kommen. Können wir jetzt nicht mehr verhindern. Der berühmteste Teenager Deutschlands. Letztes Jahr hatten wir diesen Saxophon-Heini, der überall in jeder Sportsendung zu hören war. Und das ist jetzt Noel 2025. Ja. Da bin ich total bei dir. Klar. Das habe ich, glaube ich, mir ging es da so wie der RTL-Regie. Ich habe das Tor auch nicht gesehen. Und mein Kollege, mit dem ich das Spiel übertragen habe, hat das auch nicht gesehen. Weil es ist ja so, wenn wir auf der Reportertribüne sitzen und ein Spiel fürs Radio übertragen, dann haben wir auch Fernseher auf unserem Tisch stehen. Also ein Statistikbildschirm und ein Bildschirm mit dem Spiel, was dort gerade zu sehen ist. Und da kann man auch die Zeitlupen sehen. Und der Kollege, hat sich gerade die Zeitlupe angeguckt von dieser fantastischen Parade. Donnarumma entschärft den Kopfball von Kleindienst. Und ich bin natürlich ein sorgfältiger Reporter. Ich notiere mir Torchancen.
Ja.
Ich notiere mir Torchancen. Ich habe den aufgeschrieben, keine Ahnung, Minute, Kopfballchance, Kleindienst, Donnarumma gehalten. Und in dem Moment, als ich dann noch auf meinem Zettel rumkritzelte, du denkst ja auch, dass du bei einer Ecke mal kurz durchschnaufen kannst, ne? Dauert ja normalerweise auch.
Achtung, normalerweise Gag aus den 2017ern, vor allen Dingen, wenn Kimmich sie schießt.
Ja, genau, mittlerweile kommen die gut. Und normalerweise geht dann der Arm von ihm hoch und dann beginnen dann noch Positionskämpfe und der Schiedsrichter muss noch mal unterbrechen. Also Ecken sind ja eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um mal so eine Notiz auf seinem kleinen Notizzettel zu machen. Und das habe ich getan. Und so haben wir das Tor genauso verpasst wie die RTL-Regie. Ja. Und ich glaube aber auch, so ging es ganz, ganz vielen Menschen im Stadion. Das war wirklich skurril. Und jetzt sind wir schon fast ein bisschen beim Spiel. Mhm. Der Name Kimmich fiel schon mal. Joshua Kimmich war an allen 5 Toren beteiligt.
Ja.
Hat beide Treffer im Hinspiel vorbereitet, hat im Rückspiel 2 vorbereitet, den Elfmeter verwandelt. Er war an allen 5 Toren beteiligt. Er schlägt mittlerweile tolle Ecken, astreine Flanken. Und er ist aktuell der wichtigste Spieler dieser Mannschaft. Ich gehe sogar so weit und sage, der ist in diesen beiden Spielen noch wichtiger gewesen als Jamal Musiala. Ein echter Captain, ein Anführer, ein Rechtsverteidiger, der so einen enormen Impact auf das Offensivspiel hat. Ich habe Kimmich schon oft gesehen. Der hat ja mittlerweile auch 99 Länderspiele. Da kann es mal passieren, dass man das eine oder andere sieht. Ich habe den noch nie so stark gesehen.
Hat er schon 99 Länderspiele?
Der hat 99 Länderspiele jetzt.
Krass, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das ist auch eine Menge. Und ich meine, der hat ja, wenn er so
weit... Fast 100.
das kann man ruhig so, das würde ich so festhalten. Das kann man einfach mal so stehen lassen. Ja, wie 25 Millionen Jahresgehalt einen beflügeln können, ne? Könnte man hier so ein bisschen ketzerisch sagen. Aber nein, also man muss dazu natürlich sagen, zu der gesamten Wahrheit gehört ja auch, dass er auch für uns beide, das hatten wir auch thematisiert, schon der Spieler gewesen ist beim Duell Bayern gegen Bayer. Da war er auch schon der Spieler. Die ganze Fußballwelt hat auf Musiala gegen Wirtz geschaut. Aber eigentlich war Joshua Kimmich da der häufig zitierte Unterschiedsspieler. Und das habe ich jetzt auch so gesehen. Und trotzdem muss man, glaube ich, in diesen Euphoriewein der ersten Halbzeit, der natürlich dann durch Wasser wieder ein bisschen verdünnt wurde in der zweiten Halbzeit, auch noch ein bisschen Realität gießen. Ich denke, dass es natürlich eben diese beiden Halbzeiten gab. Deutschland vielleicht ein bisschen überperformt oder Italien unterperformt. Auf der anderen Seite ist natürlich auch Italien der Europameister von 2021. Zuletzt ja zweimal die WM verpasst. Auch nicht mehr Italien, wie wir sie noch von früher kennen, ne?
Ja, aber die Italiener sind auch gut und vielleicht nicht in der Offensive so gut.
Oder nicht in der
das
Breite vielleicht auch nicht.
In der zweiten Halbzeit des Hinspiels gesehen. Aber Italien kann verteidigen und das haben sie schlecht gemacht, vor allen Dingen Donnarumma. Es gibt ja Spötter, die sagen, der hat jetzt seit diesen Nations League-Spielen die Torwartschwalbe erfunden. Wie oft ist der nach so einer Ecke zu Boden gesunken und hat wirklich sein Körper, der ja mit 1,96 auch bestimmt 90, 95 Kilo zu bieten hat, er hat ihn einfach nicht eingesetzt, um sich durchzusetzen, sondern der hat vieles darauf ausgelegt, dass er einen Freistoß bekommt und der Schiedsrichter Le Tichier, der Franzose, der das Hinspiel gepfiffen hat, ist darauf auch oft reingefallen. Marciniak, der Pole, der das Rückspiel gepfiffen hat, ist da nicht so oft drauf reingefallen und Donnarumma, den ich eigentlich für einen Weltklasse-Torhüter gehalten habe, der hat mich in beiden Länderspielen enttäuscht. Mhm. Enttäuschend war vielleicht auch die zweite deutsche Halbzeit oder ich will gar nicht sagen enttäuschend, die war überraschend, weil das war ein kompletter Kontrollverlust. Die erste Halbzeit war die beste in der Ära von Julian Nagelsmann als Bundestrainer. In der zweiten Halbzeit haben wir dann den kompletten Kontrollverlust erlebt. Mhm. Die Deutschen waren unkonzentriert, hatten keine Struktur mehr. Und auch trotzdem war dieser zweite Durchgang ideal für Julian Nagelsmann, denn er findet nun viele Anknüpfungspunkte, an denen die Spieler arbeiten müssen. Niemand hebt ab oder dreht durch. Denn jeder hat gesehen, da ist noch ein bisschen was zu tun.
Ja. Aber vielleicht wird ja Joshua Kimmich dann der deutsche Lionel Messi, also jetzt mal nicht nur mit Spaß formuliert, so lange ist er nicht mehr hin und ich bin mir ziemlich sicher, dass er als Kapitän dabei sein wird, 2026. Und das ist dann ja vielleicht doch nochmal die Chance, auch wenn du, wie du natürlich auch völlig zu Recht sagst, es ist noch viel zu tun. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch noch sagen, du hast auch noch ein Havertz in der Hinterhand, ein Wirtz, der noch draußen ist, und da ist noch ein Test.
Füllkrug.
Testegen, genau. Ja, also da kann natürlich auch noch ein bisschen was kommen. Und wenn wir.
Aber es ist ja auch schon viel Gutes da.
Ja,
also
ja.
Guck mal, Leon Goretzka, der war 16 Monate raus. Derselbe ja. Jahrgang wie Kimmich. Man hat den ja schon so ein bisschen angedichtet. Das ist die Generation, also Jahrgang 95, die nichts. Der
Generation
gewinnen,
Blech, ne? Hat der Kicker so schön geschrieben, ne?
Ah, guck mal, das habe ich gar nicht gelesen. Aber ja, das trifft es so ein bisschen. Zumindest auf Nationalmannschaftsebene.
Ja.
Also auf Vereinsebene haben die natürlich mit dem FC Bayern, Kimmich noch mehr als Goretzka, viele Titel geholt. Aber was hat der bitte schön für ein starkes Comeback hingelegt nach 16 Monaten? Der war Antreiber, Anführer, hatte viele Abschlüsse, hat ja auch das Siegtor gemacht im Hinspiel, ist plötzlich Stammspieler, ist für mich der Gewinner der beiden Nations League-Duelle gegen Italien. Und es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass Kimmich und Goretzka, also bei Kimmich ist es Fakt, wenn er sich nicht verletzt, aber bei Goretzka ist es auch sehr wahrscheinlich oder wahrscheinlicher, dass der bei der WM 2026 Stammspieler sein wird, wenn er sich nicht schlimm verletzt, weil das war richtig stark. Man muss ja nicht nur die Leistung, also die rein sportliche Leistung loben, sondern auch die Größe, mit der er seine Enttäuschung verarbeitet hat. Er wurde nicht nominiert für die EM 2024. Stattdessen tauchte völlig überraschend Emre Can im Kader auf, der ja auch zumindest im Viertelfinale nicht so gut gespielt hat, der bei Borussia Dortmund jetzt auch keine so überragende Saison gespielt hat, aber der eben dieselbe Position spielt wie Goretzka. Can anstelle von Goretzka, das war im Sommer vergangenen Jahres die Entscheidung von Nagelsmann.
Der ja aber nachnominiert wurde, ne?
Ja, er wurde nachnominiert, das stimmt, hast du recht, aber trotzdem, man hätte ja auch Goretzka vielleicht da auf die Shortlist setzen können. Und Goretzka hat jetzt keine knallhart Abrechnung gemacht, der hat sich nicht hängen lassen, der war sicherlich enttäuscht, aber hat das nicht nach außen getragen, ist in Interviews ein bisschen kürzer getreten, ebenso beim FC Bayern, da hatte er ja unter Kompanie auch keinen einfachen Start, ist da jetzt auch wieder Stammspieler. Und das ist Größe. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass der Typ einfach sehr intelligent ist und sehr reflektiert ist, aber er weiß auch, was er kann. Und das ist eine Menge. Und das hat man gesehen in den beiden Spielen gegen Italien.
Ja, auch schön, dass du das noch gesagt hast mit den Bayern, weil ich habe da neulich auch mal mit einem Kumpel drüber gesprochen und denke mir auch, das musst du auch erstmal so verdauen. Und man ist ja immer schnell dabei zu sagen, ja, man hat sich an dieses Geschäft gewöhnt und die verdienen ja sowieso alles so viel. Und naja, aber wenn du so sehr erstmal diesen Schmerz der verpassten Heim-EM auf dem Tisch hast und dann eben danach noch so sehr von den Bayern ja auch wirklich rasiert wurdest. Man kann es ja nicht anders sagen. Man hat ihm ja erstmal einen Wechsel nahegelegt. Man wollte ihn natürlich auch von der Payroll haben. Und dann hat man ihm, als er nicht gewechselt ist, ja eigentlich hat man ihn ja geschasst. Er hat ja teilweise.
Ja, ein Palinha verpflichtet.
Ja.
Ne? Ein Megatransfer,
genau.
was das Volumen angeht. Ne?
Absolut. Und dann den Weg nicht in den Kader geschafft, häufig auf der Tribüne gesessen und aber einfach nicht aufgegeben. Und das ist wirklich, glaube ich, wirklich mentale Arbeit, weil es ist natürlich vielleicht das eine, das Sportliche, was naheliegend wäre, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt irgendwie weg, besorgt mir nochmal einen Verein und spätestens im Winter und dann schließe ich hier so ein bisschen Albert Streit-mäßig so damit ab mit dem Kapitel oder lass mich teuer bezahlen und mir ist alles egal. Aber dann durch Leistung wieder zurückzukommen, sodass da keiner mehr an dir vorbei kann, das ist wirklich Größe.
Ja, und du hast ja eben so in dem Nebensatz gesagt, die verdienen viel Geld. Und
ja, das wird ja also nicht von mir, aber das hört man ja häufig.
Genau,
so, ne?
Aber das ist ja so ein bisschen die Stammtischparole.
Ja, genau.
Auch die verdienen noch viel Geld, stell dich mal nicht so an. Leon Goretzka war 2006 10 oder 11.
Ja, würdest du es nicht nehmen, das Geld? Würdest du es nicht nehmen?
Ja, der kennt das Sommermärchen aus seiner Zeit, da wurde er wahrscheinlich mit Fußball voll sozialisiert und hat so seine ersten Trikots gehabt und die Spieler von 2006 waren möglicherweise seine Idole.
Ja.
Dann findet 2024 so ein Turnier, keine WM, aber eine EM wieder in Deutschland statt und seine ganze Karriere steuerte darauf hin, dass er natürlich dabei ist und dann ist er nicht dabei und er wird sowas nicht mehr erleben.
Ja.
Der wird nicht mehr eine WM oder EM in Deutschland als aktiver Spieler erleben. Und das musst du trotz dieser unfassbaren Einnahmen, die er als Fußballer hat, erstmal verpacken. Mhm. Und das sind ja immerhin noch Sportler, die vor allen Dingen mega ehrgeizig sind, ehrgeiziger als viele andere Menschen, die natürlich auch viel talentierter sind als andere Menschen, aber die auch Ziele haben, jetzt mal völlig losgelöst von der fetten Kohle, die sie jeden Monat auf ihr Konto überwiesen bekommen. Und das, finde ich, ist eine so große Enttäuschung. Da ist dann auch, glaube ich, das Geld, klar, ich will nicht sagen zweitrangig, ganz im Gegenteil, aber das Geld lindert da nicht den Schmerz, würde ich jetzt einfach mal behaupten, weil in jedem Fußballer steckt ja ein mega ehrgeiziger Sportler und dieser Sportler hat durch die nicht erfolgte EM-Nominierung eine richtig heftige Niederlage hinnehmen müssen.
Ja, das hat Leon Goretzka auch mal in einem Podcast erzählt und zwar, ich meine, wie sagt man so schön, die Flut hebt alle Boote, worauf ich hinaus will, du bist ja schon reich, wenn du den Profivertrag beim VfL Bochum unterschreibst und ich sag jetzt mal irgendwie was, selbst wenn du 30.000 Euro im Monat verdienst und das wären dann ja nur in Anführungsstrichen 360.000 Euro im Jahr, da bist du ja auch schon reich, ne? Aber deswegen würde ich sagen, irgendwann ist das dann auch egal, ob du 2 Millionen, 5 Millionen oder 12 oder 15 Millionen verdienst, weil das ändert nichts mehr an deiner Lebenssituation. Und das ist ja genau das, was du sagst. Dann geht es irgendwann nur noch darum, auf diesem Level dich sportlich noch zu entwickeln und beim FC Bayern München einen Stammplatz zu haben und in der Nationalmannschaft. Und da ist es egal, wie viel Geld du verdienst. Und deswegen stimme ich dir absolut zu. Es geht da nur darum, dass du so weit wie möglich kommst und der Schmerz ist definitiv größer als alles andere. Also auch wenn man es natürlich in den sportlichen Kontext setzen muss, ne? Gibt immer wichtigere Dinge im Leben, aber wir reden jetzt ja über Fußball, das stimmt. Also völlig klar.
Genau, das ist ja ein Fußball-Podcast und kein Politik-Podcast oder so. Also Kimmich, Goretzka sind für mich die Gewinner und Kleindienst irgendwie auch.
Ja, finde ich auch.
Der ist ein echter Neuner. Ich finde, auch das hat die erste Halbzeit des Hinspiels gezeigt. Deutschland mit einem echten Mittelstürmer ist immer besser, weil Kleindienst ist der perfekte Zielspieler für die vielen gefährlichen Flanken von Kimmich. Und er hat ja mal den Satz gesagt, den finde ich genial und der ist so zutreffend. Mein stärkster Fuß ist mein Kopf. Was für ein geiles Kopfballtor oder zwei geile Kopfballtore, also im Hinspiel und ja auch im Rückspiel. Da musst du dann Goal Control erstmal fiepen, damit auch klar war, dass der Ball hinter der Linie war. Kleindienst hat jetzt in 6 Länderspielen 4-mal getroffen und ja, ich habe ja letzte Woche gesagt, Woltemade wird Füllkrug langfristig den Rang ablaufen. Kleindienst tut das jetzt schon und spielt da völlig zurecht und hat sich auch meiner Meinung nach erstmal festgespielt.
Ja. Und ich meine, du weißt, spätestens dann hast du es geschafft, wenn die Bild-Zeitung unseren neuen Neuner erklärt. Also nein.
Haben sie gemacht?
Ja, natürlich. Aber nein, was ich nur hinzufügen kann, ist auch wieder...
Wie ist er denn der neue Neuner? Ich habe gehört, dass er feine Sahne Fischfilet hört, als er nach seinen musikalischen Vorlieben gefragt wurde. Das habe ich als Insta-Reel gesehen. Ja. Ich bin ja aufgrund meiner Jugend nur in sozialen Netzwerken unterwegs und das wurde mir angezeigt. In meinem Algorithmus wird mir viel Fußball-Content eingespielt.
Das ist überraschend, oder?
Ja, das ist sehr überraschend.
Ja, ich habe diesen Artikel nicht gelesen. Es stand nur vorne auf der, ich weiß nicht, beim Bäcker oder so. Weißt du, wie es ist? Da liegt denn da die Bild-Zeitung in der Print-Variante und dann stand da Bild erklärt den neuen Neuner, dem Kleindienst. Aber wahrscheinlich stand da auch genau sowas drin. Oder wahrscheinlich stand da drin, dass er vor oder zu Zeiten der WM in Katar noch mit Heidenheim in der zweiten Liga gespielt hat. Also dazu muss man natürlich sagen, das ist ja auch wirklich krass. Und wir haben ja auch schon über die Schnelllebigkeit im Fußball viel gesprochen, so wie du neulich über die Situation bei Eintracht Braunschweig, die sich da von der einen Woche nach dem Derby-Sieg oder beziehungsweise nach dem Nicht-Derby-Sieg und dann der deutlichen Niederlage da verändert hat, schlagartig. Und so ist es ja gefühlt irgendwie.
Aber Scherning bleibt erstmal.
Genau, das ist auf jeden Fall noch wichtig zu erwähnen. Aber es ist irgendwie eine spannende Entwicklung, wie ich finde, dass wir ja schon wieder so ein bisschen dieses Märchen erleben, weil so wie Niklas Füllkrug ja auch noch, bevor er dann Nationalspieler wurde, mit Werder Bremen in der zweiten Liga spielte und dann Nationalstürmer wurde und gleichzeitig ja auch so eine Identifikationsfigur mit so einer krassen Quote, so ähnlich, dass er nochmal jetzt mit Tim Kleindienst zu erleben, ist schon auch interessant, weil es ja eigentlich komplett konträr zu der Entwicklung der Spieler heutzutage ist. So, ne? Dieses mit Nachwuchsleistungszentrum und früh macht sich aus und U21-Nationalspieler und dann mal oben mit rangefüttert. Und aber dass da so zwei Stürmer jetzt, wie sagt man so schön, reüssieren, die Ende 20, Anfang 30 sind, spannend.
Ja, und einen haben wir ganz vergessen, ne? Der ist ja auch nicht den klassischen NLZ-Weg gegangen, Dennis Undaf.
Ja, stimmt.
Er und Robin Koch waren die einzigen Feldspieler, die weder in Italien noch im Rückspiel in Dortmund zum Einsatz gekommen sind. Und Dennis Undaf hat es ja momentan auch beim VfB Stuttgart nicht ganz einfach. Und den hat das auch ein bisschen mitgenommen, glaube ich. Ich habe eine Beobachtung gemacht, und zwar, kennst du das Dortmunder Stadion? Bist du da schon mal auf die Presseplätze gegangen? Nee. Also kennst du diese Laufwege?
Nee, ich habe noch nie ein Spiel aus Dortmund übertragen.
Also das ist so, dass es da, ja, Garage trifft es nicht, aber da ist so ein Unterbau. Da ist auf einer Seite die Mixzone, also das ist dann auch der Haupteingang für die Spieler, da fahren auch die Mannschaftsbusse hin und nach den Spielen werden da die Sponsorenwände aufgestellt und dann werden da die Spieler von den Journalisten in die Mangel genommen und dann steht da aber auch der Ü-Wagen der des WDR in dem Fall, der uns die Radio Übertragung technisch organisiert hat. Und dann stehen da so schwarze VW-Limousinen mit getönten Scheiben, so Mehrsitzer, da passen so 7, 8 Leute rein. Und das waren die Autos, die Spieler danach weggebracht haben. Vielleicht Undaf dann nach Stuttgart gefahren haben oder zum Flughafen, wo auch immer hin. Und ich war dann fertig mit der Arbeit, habe noch auf eine Kollegin gewartet, die im Ü-Wagen noch zu tun hatte, stand denn da, habe ich noch mit einem anderen Kollegen unterhalten, habe das alles so beobachtet und dann kam so eine schwarze VW-Limousine an und parkte direkt vor unserem Ü-Wagen. Dann ging die Tür auf, diese Schiebetür, und dann sahst du diese hellen Ledersitze und dann kam Dennis Undaf angeschlappt mit seinem kleinen Rimowa-Koffer, der ja normalerweise immer sehr, sehr fröhlich wirkt, nicht verlegen ist, immer einen Spruch auf den Lippen hat, der so ein bisschen ja auch den Thomas Müller herausgefordert hat bei der letzten EM, der ja, glaube ich, auch wegen seines Humors ganz gut ankam in der Nationalmannschaft. Und der wirkte sehr introvertiert, in sich gekehrt, hat sich dann, weil er wahrscheinlich auch mit der Erste war, der fertig war, er wurde nicht interviewt, weil er nicht gespielt hat, geduscht hat er vielleicht trotzdem, obwohl er nicht gespielt hat. Er hat sich dann da in die Limousine gesetzt, hat sich einen Platz gesucht, wo man ihn da nicht so gut sehen konnte. Und da saß er dann, hat gewartet, 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 weil er noch auf Angelo Stiller warten musste, der ja auch nach Stuttgart musste. Und der hat gespielt, der hat dann ein bisschen später eingecheckt in diese VW-Limousine. Und Robin Koch, der übrigens auch nicht gespielt hat, der Verteidiger von Eintracht Frankfurt, der ist in eine andere Limousine eingestiegen, der kam zeitgleich mit Undaf. Und bei Undaf habe ich es, weil es direkt vor meinen Augen passierte, schon beobachtet, dass der nicht so richtig fröhlich war. Und das kann man ja auch verstehen. Also Kleindienst ist plötzlich da, Woltemade ist in Stuttgart da und er ist gerade weder beim VfB gefragt noch in der Nationalmannschaft.
Ja, ja. Er hat auf jeden Fall keine gute Phase oder, wie ich auch so ein bisschen gelesen habe, soll das so ein bisschen überspielt sein, ne? Also einfach vielleicht jetzt mal so eine Phase, in der, ja, vielleicht auch körperlich, darf man ja auch nicht vergessen. Ich meine, anstrengende Saison, auch mit dem VfB Stuttgart Vizemeister geworden, dann die EM gespielt, dann geht es sofort weiter mit dem VfB Stuttgart in der Champions League und so weiter. Ja. Und dann bist du halt auch vielleicht irgendwann mal auch mal körperlich durch oder vielleicht auch einfach mal mental müde, ne? Und dann hast du hinter dir so ein Lulatsch, bei dem es dann auch mal läuft. Ne?
Und dann, ja, und Demirovic, ja, der dann auch eingewechselt, ja, wird gegen Leverkusen und trifft, ja, ja, ne? Ja, genau. Also das war meine Beobachtung aus Dortmund und in Mailand. Warst du mal in Mailand, jetzt mal völlig losgelöst vom Fußball? Bist du da mal gewesen in der Stadt?
Ja, ich bin tatsächlich einmal in Mailand gewesen und zwar nicht völlig losgelöst vom Fußball. Also ich war bei keinem Spiel, aber ich bin damals mit meiner Familie in den Sommerferien auf einen Campingplatz in der Toskana gefahren und ich habe so lange, glaube ich, alle genervt, als wir dann Richtung Mailand unterwegs waren, dass ich unbedingt nochmal, ich fand das damals schon immer so cool, an diesen Stadien, die man ja wirklich nur aus der, ja, weiß nicht, aus dem Kicker oder aus der Bravo Sportkante oder wo auch immer her, aber du kanntest diese Bilder ja eigentlich nur von ganz wenigen Quellen, so, und dann, ich wollte da eigentlich nur dran vorbeifahren, und dann waren aber meine Eltern damals auch so gnädig und haben gesagt, so komm, wir steigen hier mal aus, und dann wurde da eine Stadionführung angeboten, und dann bin ich tatsächlich auch mal im Inneren des Giuseppe Meazza San Siro gewesen und durfte dann da auch mal in die Kabinen gehen, und das war wirklich noch so diese ganz alte, diese Pirelli-Zeit Inter Mailand mit, weiß ich, See Elias und wie sie alle hießen. Ich weiß gar nicht, ob der damals noch dünne, aber heute dickere Ronaldo da noch gespielt hat oder kurz davor war, dahin zu wechseln. Aber es war auf jeden Fall so diese Zeit und ein Stadion mit einer unfassbaren Magie und Anziehungskraft, oder?
Ja, ich finde das schön, wie du das gerade beschrieben hast. So war ich auch. Also auch meine Eltern mussten im Urlaub mal Fußballstadien anfahren. Ich weiß noch, als ich mich so gefreut habe, dann im München Olympiastadion zu sein, ja, nachdem wir in Bayern Urlaub gemacht hatten, mein Vater in München noch einen Arbeitskollegen besuchte. Und das Stadion war voll, aber nicht, weil da ein Fußballspiel war, sondern weil da gerade der Katholikentag war und da ganz viele Katholiken waren und Kirchentag, katholischer Kirchentag, sowas war das, glaube ich. Also von der Menschenmenge her hatte es was von einem Fußballspiel, aber es hat mir gereicht. Also ich habe dann da meine Fotos gemacht und war total happy. Und in Mailand, ja, das Stadion hat eine Aura. Das ist wirklich zeitlos schön, ja, finde ich. Mit seinen abgeranzten roten Plastikschalen sitzen, ist ein bisschen runtergerockt, aber es hat einen hohen Wiedererkennungswert mit diesen seitlichen Wendeltreppen, diese Aufgänge, die steilen Tribünen, die Dachkonstruktion mit diesen massiven Stahlträgern, die Größe, da gehen ja 75.000 rein, glaube ich, das San Siro ist das größte Fußballstadion Italiens. Gegen Deutschland waren 55.000 da. Ja, das hat schon echt eine Wucht, ne? Und hat mir auch sehr gut gefallen. Also nicht nur im Stadion, sondern auch in der Stadt. In Mailand war, wie glaube ich, parallel dazu auch hier in Hamburg der Frühling so richtig ausgebrochen. Und das macht natürlich auch was, wenn du in so eine tolle Stadt dann gehst, dich treiben lassen kannst und da plötzlich im Pullover, in einem dünnen Pullover rumläufst und nicht in einer dicken Winterjacke. Also das hatte echt viel Flair und hat Spaß gemacht, diese Reise, abgerundet dann auch von einem Fußballspiel, das ja auch wirklich sehr, sehr gut war. Also Deutschland hat ja da 0-1 zurückgelegen, 2-1 gewonnen und ja, also in Mailand habe ich gute Erinnerungen, jetzt bei mir völlig losgelöst vom Fußballspiel. Ich hätte auch gute Erinnerungen gehabt, wenn Deutschland da 0-3 verloren hätte. Aber was ich sagen will, ich fand die Stadt toll und ich fand das Stadion auch sehr schön.
Habt ihr denn da auch mal so eine richtig schöne Piazza mal aufgesucht und mal so einen richtig schönen Latte Macchiato? Nee, das trinken die ja gar nicht, ne? Das ist ja, glaube ich, genauso wie Pizza mit Ananas, aber mal so einen richtig schönen Espresso da auf so einer Piazza genossen, ging das mal zwischendurch?
Ja, also es war so, das Spiel war am, jetzt muss ich überlegen, Donnerstag, ich bin da am Mittwoch relativ spät angekommen, dann sofort zur Pressekonferenz, dann muss man da so ein bisschen arbeiten, Nachberichterstattung, dann ist man mit einigen Kollegen abends was essen gegangen, da war es natürlich schon dunkel und am Spieltag, das ist der einzige Vorteil der späten Anstoßzeiten, 20.45 Uhr, man hat ja ein bisschen Zeit, dann was zu machen und da bin ich dann eingetaucht in die Stadt, die Mailänder Oper, nicht die Mailänder Oper, der Mailänder Dom war von unserem Hotel 3 U-Bahn-Stationen entfernt. Ich bin zu Fuß gegangen und habe mich dann da auch irgendwo hingesetzt und habe was gegessen in so einem Bistro, wo du reingehst und dann stehen da die Einheimischen und trinken ihren Espresso und du kannst da aus Ravioli, Focaccia, so Pizzastückchen und irgendwelchen süßen Leckereien wählen. Das ist schon geil und da habe ich mich dann draußen hingesetzt und habe Ravioli gegessen und natürlich habe ich auch Kaffee getrunken, klar.
Das ist eigentlich genau so eine schöne Atmosphäre, wo man am liebsten mal so versacken würde, ne? Also ich finde, das ist so ähnlich wie mit den, die heißen jetzt ja nicht unbedingt nur Tapas, sondern diese kleinen Schnittchen, die manchmal in so spanischen Bistros haben, wo du auch so reingehst und dann musst du am Ende sozusagen deine Pika bezahlen.
Wie heißen die denn noch? Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Das ist vergleichbar. Ja. Das kenne ich aus Barcelona beispielsweise. Ja, genau. Da fand ich das auch mal ganz, ganz toll. Ja, das ist ein anderer Vibe. Ne? Also die haben auch länger, die Winter sind gefühlt ein bisschen kürzer und Frühling kommt da, der Frühling kommt halt sofort. Ja, ne? Und ich weiß nicht, wie das Wetter da heute ist, aber ich glaube schon, dass die jetzt Ich glaube einfach, dass da schönes Wetter ist. Ich will, dass die schönes Wetter haben, weil die Stadt ist bei schönem Wetter natürlich auch noch schöner. So, das ist Anstoß, der Reisepodcast.
Aber wirklich, 3 von 4 Sternen für Mailand. Wie viele Sterne kriegt Dortmund? Ähnlich schön, ne?
Dortmund kriegt einen halben Stern. Ich war im Fußballmuseum. Das könnte eventuell noch wichtig werden für die Kultrubrik. Ich will noch nicht so viel davon erzählen. Das Hotel, in dem ich war, war in der Nähe des Fußballmuseums. War ich zum ersten Mal. Auch sehr schön, auch sehr schön.
Ich war da mal, ich war da
schon die Kultrubrik machen. Können wir gerne machen.
Ich war da mal im Fußballmuseum, da wurde mal hier die Sendung, wie ist es noch früher, Doppelpass unter der Woche, da hat man so auf den Monitoren Champions League geguckt und das immer kommentiert, was die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht gesehen haben.
Ja, da warst du doch mal, für Anstoß, ne? Ja, da warst du doch mal Anstoßgast.
Genau, da habe ich uns wie immer unwürdig vertreten und genau, das war im Fußballmuseum. Da bin ich dann auch mal da gewesen, ja.
Wie heißt das noch? Das heißt nicht Doppelpass, das heißt, oh, ich habe das auch vergessen.
Basler ledert los oder so heißt das.
Mit Mario Basler, Peter Neuburger und irgendeinem Comedian, der sich für Fußball interessiert.
Und Rüdiger Abramczyk war auch da.
Und Thomas Helmer, Rüdiger Abramczyk auch.
Lass uns machen.
Wollen wir die Kultrubrik machen oder ist das noch zu früh?
Lass uns das mal so machen, dass wir tatsächlich jetzt die Kultrubrik machen und dann schauen wir nochmal so mit einem Auge kurz auf das Wochenende, weil da ist ja dann wieder Bundesliga und dann haben wir es doch, oder?
Dann haben wir es doch. Auf geht's.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
So, da wir gerade beim Fußballmuseum waren, soll ich anfangen und dich mit und euch da draußen auch mit ins Dortmunder Fußballmuseum nehmen. Da gibt es ja echt viel Content für die Kultrubrik. du darfst dir jetzt aussuchen, ob ich dir ein Quiz, in dem es um die deutschen Meister zwischen 1903 und 1944 geht, stelle, ob ich dir Fragen dazu stelle, oder möchtest du die Mannschaft von Holstein Kiel, die von 1909 bis 1912 norddeutscher Meister geworden ist, namentlich erwähnen, denn die habe ich auch auf einem Foto gesehen. Oder machen wir vielleicht was ganz anderes?
Vielleicht was ganz anderes.
Wir machen was ganz anderes. Aber erstmal möchte ich sagen, dass es da echt schön ist. Da gibt es ja diesen Bereich, der dreht sich um die Erfolge der deutschen Nationalmannschaften, also Männer und Frauen. Dann kommst du in die Bundesliga-Area, da geht es logischerweise um die Zeit ab 1963, seitdem gibt es die Fußball-Bundesliga und eben die Zeit davor. Da hängt auch der Kieler Meisterwimpel von 1912, habe ich genau gesehen. Und dann geht es um den DFB-Pokal und dann geht es auch um die Champions League. Und mein Highlight war eine Kinovorstellung in so einem kleinen Kinosaal mit den Avataren von Thomas Müller, Sepp Herberger, Leroy Sané, Paul Breitner und Lothar Matthäus. Es ging um die Weltmeisterschaften 54, 74, 90 und 2014, also um die Weltmeisterschaften, in denen die deutsche Mannschaft den Titel gewann. Mhm. Und Thomas Müllers Avatar hat durch diese kleine Show geführt und der Thomas Müller hat sich dann mit Sepp Herberger unterhalten. Und dann wurden halt so Highlight-Filme eingespielt. Das hat mich gepackt. Das hat so ungefähr 12 Minuten gedauert. Das fand ich richtig gut. Breitner stand logischerweise für 74, Matthäus für die 90er-Weltmeister und Leroy Sané, der ist ja noch nicht Weltmeister geworden, der stand für die Gegenwart. Also das war toll. Gab es das damals auch schon?
Nee, allerdings war ich auch fast ja schon logischerweise abends da und da hatte das Museum in dem Sinne nicht mehr geöffnet. Aber genau, ich habe da so die ganzen, wie sagt man so, Repressalien, ne? Habe ich da gesehen, die da so überall so hingen und ein paar Pokale, aber ich konnte da jetzt keine Tour in dem Sinne mehr machen.
Devotionalien meinst du?
Emotionalien, genau. Absolut.
So Wimpel und alles Mögliche, ne?
Ja.
Original Torwarthandschuhe von Manuel Neuer, von Sepp Maier und ach, hast du nicht gesehen. Ja, da kann man sich verlieren. Also da kann man sehr viel Zeit verbringen. So, aber jetzt kommen wir zu meinem Quiz. Das war die lange Anmoderation. Ich war ja in Mailand. Wir haben ja die italienischen Wochen bei Anstoß und das ist jetzt quasi der offizielle Abschluss der italienischen Wochen. In Mailand spielen ja zwei große Vereine, der AC Mailand und Inter Mailand, und es soll um zwei Milan-Legenden gehen, also um zwei Heroen von AC Mailand. Der eine Franco Baresi, der andere Paolo Maldini.
Ja.
Franco Baresi hat von 1978 bis 97 bei Milan gespielt, 719 Pflichtspiele. Milan war sein einziger Verein. Dreimal Champions-League-Sieger bzw. Europapokalsieger, der Landesmeister. Zweimal Weltpokalsieger, sechsmal italienischer Meister. Paolo Maldini, der schöne Paolo Maldini. Sein Vater war Nationalspieler, sein Sohn ist es aktuell auch. War von 1985 bis 2009 bei Milan. Du fragst dich jetzt, wann fragt er endlich? Aber warte mal ab. Er hat 902 Spiele gemacht für den AC Mailand. Rekordspieler. Mailand war sein einziger Verein. Er hat sogar fünfmal die Champions League gewonnen, zweimal Weltpokalsieger, siebenmal italienischer Meister. Beide sind sie Abwehrspieler. Baresi, klassisch Innen, Libero oder auch Innenverteidiger. Maldini, mal Außenverteidiger, mal Innenverteidiger. Jetzt kommt die Frage. Die beiden, deren Wege sich ja ein paar Jahre gekreuzt haben, Franco Baresi und Paolo Maldini, standen 196 Mal gemeinsam als Innenverteidiger für den AC Mailand auf dem Platz. Und du sollst mir sagen, wie viele Gegentore hat Milan mit den beiden als Innenverteidiger in 196 Spielen kassiert? Das ist eine Schätzfrage. Die genaue Anzahl wirst du sicherlich nicht wissen, aber da bin ich mal jetzt auf deine Antwort gespannt.
Ich sage 36.
Das sind sehr wenige. Es sind sogar noch weniger. Es sind 23.
Krass.
23 Gegentore in 196 Spielen mit Baresi und Maldini gemeinsam in der Innenverteidigung.
Oder, das wie, war aber oder gut. Wie Timon Hildebrand sagen würde, eine ganz normale Saison, ne? Der hat doch damals den Rekord aufgestellt. Nein, ja, ja. Aber ich muss dazu.
Oder Finn Dahmen, der ist ja gerade auch auf Rekordkurs.
Ja, ich habe das irgendwo mal. Irgendwo habe ich da mal was gelesen oder mal was gehört. Irgendwo dämmerte das. Ich wusste, dass es wirklich unfassbar wenig ist, aber dass es 23 ist, ist ja komplett irre. 23, ja. Das kann man ja hochrechnen schon fast. Also das ist ja alle, also da verliebt sich ja häufig jemand bei Parship, als dass die ein Gegentor bekommen.
Ein Kollege hat mir dieselbe Frage gestellt. Weißt du, was ich getippt habe?
Na?
98.
Ja, ja. Das wäre dann ja quasi das jedes
immerhin
zweite,
jedes zweite,
ne?
Spiel, ja, genau, ohne, ja, Gegentor. Aber 23, wirklich wahr. So, und die sind 1991, 92 auch gemeinsam italienischer Meister geworden, ohne eine einzige Niederlage. Also 34 Spiele, keine Niederlage. Und die Serie, und das ist jetzt der Schlusspunkt der italienischen Wochen bei Anstoß, hat 58 Spiele gehalten. Also die ging dann auch noch bis in die Folgesaison. Da war Milan 58 Spiele ungeschlagen. Echt krass.
Ja. Das ist wirklich krass.
So, jetzt kommst du.
Ach, okay. Das ist die Frage der italienischen Woche. Finde ich gut. Okay, ich habe ein, zwei Hilfestellungen mir geholt, aber das ist ja auch nichts Ungewöhnliches. Und zwar gibt es ja, vielleicht kennst du sogar die Zahl, aber ich möchte, vor allen Dingen kann ich mir vorstellen, wird es für die da draußen an den Anstoßgeräten vielleicht spannend sein. Ich glaube, für dich könnte es sogar fast ein bisschen leicht sein. Kennst du die Zahl, wie viele Neulinge unter Julian Nagelsmann debütiert haben?
16.
Sehr, sehr gut. Und natürlich möchte ich jetzt ein kleines Wer bin ich mit dir spielen. Ich habe im September 2019 in der Altersklasse U19 hinter Niklas Kühn, Joscha Wagnumann die Fritz-Walter-Medaille in Bronze bekommen. Ich spielte während meiner Karriere unter anderem in der Jugend für SV Adler Delbrück, später dann für den 1. FC Köln. Weitere
Ich glaube, ich weiß das. Also es sind Spieler, die unter Nagelsmann debütiert haben, richtig?
Genau.
Die du da suchst.
Ja.
Das ist Jan-Aurel Bissek.
Das ist sehr gut. Das ist richtig. Ich machte mein Debüt am 14.10.2024 beim 1:0 gegen die Niederlande in München. Ich hätte mir mein Debüt gar nicht schöner vorstellen können.
Jamie Leveling.
Sehr gut, denn ich traf
Torschütze.
Direkt. Ja. Ich gehöre zu einer älteren Fraktion. Aber auch auf mich kann man sich in der Regel in der Nationalmannschaft verlassen. Auch ich machte damals beim 1:0 gegen die Niederlande in München mein erstes Spiel für die deutsche Fußballnationalmannschaft.
Ältere Fraktion. Tim Kleindienst?
Nee. Ich spielte neulich auch mal im hohen Norden an einem Freitagabend.
Ah, Freitagabend im hohen Norden.
Möglicherweise in Hamburg.
Bei St. Pauli. Also ein Spieler von Hoffenheim.
Ja.
Oder ist Johannes Eggestein auch Nationalspieler? Nein. Hoffenheimer Nationalspieler.
Jetzt stehst du auf dem Schlauch.
Ja, wirklich, weil die TSG Hoffenheim hat ja aktuell. Ach so, klar, Oliver Baumann. Torhüter. Mann. Ja, den kann man auch loben, vor allen Dingen für die Leistung in Italien. Über den haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Aber klar, Baumann. Ja, logisch.
Da denkt man vielleicht gar nicht dran, dass auch ich erst, in Anführungsstrichen, unter Julian Nagelsmann debütierte. Und zwar habe ich ohnehin momentan eine richtige Erfolgswelle, die ich abreite. Aber das war nicht immer so, denn vor gar nicht allzu langer Zeit fiel ich mehrere Monate, fast ein ganzes Jahr, verletzt aus. Ich debütierte in der deutschen Fußballnationalmannschaft am 11.10.2024 beim 2:1 gegen Bosnien-Herzegowina.
Mein Geburtstag, 11.10., da habe ich was anderes gemacht.
Hast du was? Ich stürme für einen Verein in der Fußball-Bundesliga, der relativ erfolgreich ist. Sehr erfolgreich ist, der overperformt. Der absolut overperformt.
Ja, ich weiß. Klar, war jetzt auch nicht dabei, weil er erkältet war im Rückspiel. Jonathan Burkhardt.
Ja, der ist ein bisschen
Johnny.
Unglücklich, ne? War beim Hinspiel, jetzt was gesagt, ja, war ja im Prinzip das Hinspiel.
Ja, Kleindienst kommt rein, macht vier Minuten später das Tor und Burkhardt ist dann erkältet und kann nicht mehr zeigen, dass er besser ist als in den ersten 45 Minuten. Ja, das war ein bisschen unglücklich für ihn.
Ähnlich war es auch hier, und zwar beim Spiel, beim 2:1 gegen die Elf von Armin Gigovic, der jetzt sein erstes Länderspieltor gemacht hat. Die Holstein-Fans werden das wissen.
Sein erstes, echt?
Ja, auch ich debütierte am 11.10.2024. Wir haben auch in dieser Folge schon viel über ihn gesprochen. Er ist so ein gewisser Shootingstar in der deutschen Fußballnationalmannschaft, hat sich da reingearbeitet, weil er seinen Punkt verrichtet nach Vorschrift, weil er kopfballstark ist.
Kleindienst,
natürlich.
Tim Kleindienst.
Dann schauen wir doch nochmal, wir ziehen das jetzt durch. Ich mache es vielleicht ein bisschen einfacher. Wir schauen noch mal ins Tor. Wer könnte denn auch noch unter Julian Nagelsmann debütiert haben?
Ja, Alexander Nübel.
Alexander Nübel. Ich glaube, Janis Blaswig wartet noch auf ein Länderspiel. Ist die Frage, ob es das noch geben wird. Alexander Nübel, genau. Ebenfalls an deinem Geburtstag 2:1 gegen Bosnien-Herzegowina. Jetzt blättern wir noch ein bisschen zurück. Viele sagen, ich will nicht sagen ältere, aber vielleicht bekanntere Gesichter in der Nationalmannschaft. Aber viele sagen, ich könnte eines der Neueren auf einer zentralen Position werden in der deutschen Fußballnationalmannschaft.
Angelo Stiller.
Das ist richtig. Am 7.9.2024 beim 5:0 gegen Ungarn gegen Düsseldorf. Ich habe in meinem allerersten Spiel bei einem gar nicht mal so guten Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen die Ukraine noch vor der Europameisterschaft in Nürnberg damals für einen Lichtblick gesorgt nach meiner Einwechslung. Hatte viele gute Szenen. Das sprach auch so ein bisschen für meine vergangene Saison, die ich sehr erfolgreich spielte, vor allen Dingen in der Rückrunde für die TSG Hoffenheim, bevor ich dann auch noch auf den EM-Zug aufsprang und mittlerweile spiele ich bei Borussia Dortmund.
Ja, Maximilian Bayer.
Genau, das ist richtig. Ich bin so ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil ich so ein bisschen auch der Pechvogel bin. Und zwar der Pechvogel meiner eigenen Gesundheit. Eine Verletzung verhinderte die Fußball-Europameisterschaft. Und auch jetzt, obwohl ich großes Talent habe und mir eine glorreiche Zukunft vorausgesagt wird, bin ich nicht dabei. Auch ich machte mein erstes Länderspiel für die deutsche Fußballnationalmannschaft am 3.6.2024 beim 0:0 gegen die Ukraine. Ich spiele sogar, also wenn ich spiele und fit bin, beim FC Bayern München.
Alexander Pavlovic.
Auch sehr gut.
Hat pfeifersches Drüsenfieber.
Ja, bitter, ne? Also wirklich bitter. Mhm. Schon immer wieder lange weg jetzt. Ich bin momentan wie mein Verein in einem echten Leistungsloch und deshalb nicht dabei gewesen bei der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ich spiele Innenverteidiger, wenn ich spiele, und machte beim 2:0 gegen Frankreich in Lyon mein allererstes Länderspiel.
Ja, ich weiß. Waldemar Anton.
Sehr gut. Auch über mich haben wir schon gesprochen. Auch ich bin momentan nicht in der Form meines Lebens, sondern eher so ein bisschen im Abseits, obwohl ich gar nicht auf dem Platz stehe, also abseits außerhalb des Platzes. Und manchmal schlappe ich auch ein bisschen niedergeschlagen hinter dem Dortmunder Westfalenstadion.
Underf, Dennis Underf.
Genau, Underf hat sein Länderspiel auch gegen Frankreich gemacht, sein erstes. Genauso wie einer, der allerdings sich gefühlt richtig festgespielt hat, der ebenfalls eine Karriere ein bisschen über den zweiten Bildungsweg genommen hat. Früher wusste man nicht so richtig, ist er der klassische Erstligaspieler oder kommt er über eine mittelmäßige Performance bei Hertha BSC nicht hinaus, aber dann plötzlich die Leistungsexplosion beim VfB Stuttgart.
Maximilian Mittelstädt.
Auch beim 2:0 gegen Frankreich in Lyon. Einer, der tatsächlich jetzt ein bisschen hinten dran ist, nicht nur in seinem Verein, mit dem er das Double gewonnen hat, sondern auch in der Fußballnationalmannschaft. Er wird nach wie vor als Aggressive Leader eingeladen, aber er ist nicht mehr die Stütze, die er mal war.
Robert Andrich.
Am 12.11.23 beim 0:2 in Österreich, in Wien.
Oh, da war ich auch dabei, ja.
Ich machte mein allererstes Länderspiel.
Hello, Wien.
Am 18.11.2023 beim 2:3 gegen die Türkei. Ich gehöre zu den vielen, vielen Spielern, die sowohl für Holstein Kiel als auch für die deutsche Fußballnationalmannschaft gespielt haben.
Haha, weiß ich. Ich spiele jetzt bei Werder Bremen. Marvin Ducksch.
Das ist richtig. Und jetzt kommt einer, den hat man wirklich
Kevin
schon...
Kevin Behrens.
Ja, genau, den hat man eigentlich wirklich schon komplett vergessen, ne? Den hat man wirklich,
ja, zu Recht.
Warum weißt du das? Klickst du die da mit durch, da bei dir drüben? Nein, aber du hast ja natürlich recht.
Nein, aber ich war ja bei der Länderspielreise dabei, in den USA damals 2023 und da kam Behrens auch zum Einsatz. Das war sein einziges Länderspiel.
Ich weiß,
dass du deswegen, das nicht. Deswegen wusste ich, dass der noch kommen würde.
Aber es gibt noch einen von der USA-Reise. Gegen die USA in East Hartford machte er sein allererstes Länderspiel am 14.10.2023.
Ja? Ist immer noch dabei, Pascal Groß.
Mm-mm.
Nee?
Chris Führig.
Ah.
Aber wo ist eigentlich Pascal Groß? Weil der müsste doch eigentlich auch sein allererstes Länderspiel unter Nagelsmann gemacht haben, oder?
Ja, weiß ich nicht genau.
Oder hat er mal unter Flick gespielt?
Muss ja.
Also ich sag mal so.
Oder unter Völler, der hat ja auch ein Spiel.
Das kann sein. Wahrscheinlich tatsächlich unter Völler. Ich suche das hier gleich nochmal ganz kurz raus, aber das war's. Also ich habe das hier bei den lieben Kolleginnen und Kollegen beim Kicker gefunden. Und
ja, das ist gut. Sowas macht Spaß, das mag ich.
Fand ich auch interessant, wer da noch alles so mit dabei war. Aber ich check das hier nochmal ganz kurz. Gegen wen spielt denn der FC St. Pauli, Michael Augustin?
Tja, in München,
ja, ne?
Bei den Bayern. Stimmt. Am Wochenende. Letzte Woche habe ich ja gesagt, Jackson Irvine ist irgendwie kurz davor, sein erstes Tor zu erzielen. Und er holt sich das Selbstvertrauen über die Nationalmannschaft. Er hat jetzt in 2 WM-Qualifikationsspielen für Australien 3 Tore geschossen. Ein Doppelpack gegen Jordanien und jetzt, ich weiß gerade nicht mehr, gegen wen noch ein Tor mit dem Fuß. Also ich prognostiziere, Jackson Irvine wird am kommenden Samstag in München sein erstes Bundesliga-Tor für den FC St. Pauli erzielen. Aber die Bayern werden gewinnen.
Höchstwahrscheinlich ja. Pascal Groß vielen Dank nochmal an die Faktenchecker hier bei uns. Hat tatsächlich sein allererstes Länderspiel am 9. September beim legendären 1:4 gegen Japan gemacht unter Hansi Flick.
Das habe ich auch gesehen.
Ja. Da war Pascal großes erstmal am Start.
Ja, und das war in Wolfsburg und es war die Abschiedsvorstellung von Hansi Flick.
Ja.
Und bei Wikipedia steht, Groß hat eine Schwester, ist verheiratet und hat zwei Kinder.
Aber die Frage ist, ob es seine große oder seine kleine Schwester ist, ne?
Er ist aber nicht mit seiner Schwester verheiratet. Er hat eine Schwester, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Da ist der Satzbau sehr wichtig, wenn man diese,
ja.
Wenn man diese Wörter in eine Reihe packt.
Das stimmt.
Ja, so, genau. Holstein Kiel spielt auch am Samstag gegen Werder Bremen, gegen deine beiden Lieblingsvereine.
Ja.
Aber dein Herz pocht mehr für die Störche. Die Störche kommen ja aus den Feiern gar nicht mehr raus, das weißt du, ne? Phil Harris und Timo Becker haben heute Geburtstag.
Ja, das stimmt.
Wir müssen eigentlich noch ein Lied anstimmen, die machen wir Grüße, aber nicht, weil es kann ja sein, dass die Folge vielleicht dann erst am Mittwoch oder am Donnerstag gehört wird.
Ja. Ja, also ich sag mal so, ich kann mich wirklich nicht mehr reden hören. Ich muss ja trotzdem irgendwie was Positives sagen. Ich sag mal so, ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster. Ich sag mal so, es wäre nicht schlecht, wenn sie gegen Werder punkten würden.
Ja, punkten hieße unentschieden. Das ist auch mein Tipp. Also ich kann mir vorstellen, eher kein 0-0, weil das wäre untypisch für Holstein Kiel. Mhm. Ich glaube, das wird so ähnlich wie gegen Stuttgart, als wir beide ja auch da waren. Das ging 2-2 aus. Ich glaube, das geht auch unentschieden aus. 2-2. Ich tippe mal 2-2.
Und ich tippe mal darauf, dass wenn Sky einen Experten an so einem Pult stehen hat, dann ist es für den Bartels.
Ja, weil er für beide gespielt hat. Weißt du da mehr? Ist das so?
Nee, aber das wird doch passen. Also es wird doch wirklich passen.
Könnte man machen, ja. Ja, stimmt.
Ansonsten freuen wir uns natürlich auf Hoffenheim gegen Augsburg, Wolfsburg gegen Heidenheim.
Und ja, der Rest ist... Warte mal, wo ich bin. Warte mal, wo ich bin.
Nein, echt?
Ich bin Wolfsburg? Wolfsburg gegen Heidenheim. Da können wir eigentlich nochmal die offizielle Zuschauerzahl tippen. Wobei, das werden wir nie auflösen können. In Wolfsburg wird ja oftmals die Zahl der verkauften Karten dann verkündet und nicht jeder, der eine Karte gekauft hat, kommt dann ja auch tatsächlich ins Stadion.
Ja.
Aber wenn wir die Anwesenden tippen, dann würde ich sagen 16.448.
Ich wette, es sind trotzdem mehr dabei als bei dem Spiel, was ich wiederum übertragen darf.
Sag, welches?
Und zwar bin ich bei Lok Leipzig gegen Meuselwitz. Nein, ich habe mich hier gerade in der Dings vertan. Aber
Lok Leipzig steht vor dem Aufstieg in die dritte Liga.
Nein, ich bin am Wochenende bei Norderstedt.
Bei Norderstedt? Ja,
ein bisschen Regionalliga Nord.
Gegen wen?
Jetzt fragst du mich das, ne? Das war ja wieder klar, dass du jetzt... Aber pass mal auf, das kann ich für dich sofort raussuchen. Das mache ich natürlich total gerne.
Nee, musst du nicht. Doch, kann das auch selber machen. Ich kann das aber auch machen, wenn wir mit der Podcast-Aufzeichnung fertig sind.
Mir war das schon wieder entfallen.
Doppelpacker Woltemade. Deutsche U21 führt wieder gegen Spanien. Das ist der Live-Ticker. Nick Woltemade. 2 Tore.
Stimmt's gar nicht.
Dritte Minute, 56. Ich finde ihn gut, aber das habe ich hier letzte Woche schon gesagt.
Ich habe geflunkert.
So,
ich
gegen
bin,
wen spielt...
Ja, ich habe geflunkert. Es tut mir leid. Ich bin bei Mirko Boland zu Gast bei deinen kultigen St. Pauli 2-Spielern.
Ach, Todesfelde?
Ja. FC St. Pauli 2.
23.
Genau. Gegen Todesfelde.
Ja. Ja, schöne Grüße an alle, die mich kennen und die diesen Podcast hören. Du wirst aus dem Händeschütteln gar nicht rauskommen. Also komm lieber ein bisschen früher, plan mehr Zeit ein. Das könnte ein langer Arbeitstag für dich werden.
Ja, das glaube ich allerdings auch. Was jetzt ganz, ganz lustig war, oder nicht lustig war, aber ich musste da immer so schmunzeln. Ich habe leider vergessen, ein Foto davon zu machen, als ich in Südafrika war. Da standen, wenn irgendwo in der Öffentlichkeit, ich sage jetzt mal beim Straßenfest oder wo auch immer draußen auf der Straße, wenn da so diese WC-Wagen standen, wo du reingehen konntest, ne, und dein Geschäft verrichten konntest, da stand da immer... Der Anbieter dieser mobilen Toiletten hieß Boland. Und ich musste da halt immer an Mirko Boland auf der einen Seite denken und gleichzeitig natürlich daran, warum heißen die denn nicht Kloland? Aber weißt du, also aber das hat beides so viel Irritation in meinem bescheuerten Kopf ausgelöst. Aber ich hätte eigentlich ganz gerne nochmal ein Foto davon gemacht. Also Mirko Boland, falls du uns hörst, der war ja auch schon mal Gast in diesem Podcast. Liebe
ja,
Grüße.
Und wenn du ihn siehst, dann musst du doch einfach mit der offenen Frage auf ihn zugehen.
Ja.
Mirko, wie läuft dein Geschäft mit dem Geschäft in Südafrika?
Ja.
Und dann kommst du mit der Geschichte, wenn er sagt, hä, Geschäft? So, schon seid ihr im Gespräch.
Und dann macht man darüber noch irgendwie eine Geschichte, so eine Sportclub-Story und dann hat man es eigentlich rund, oder?
Wenn er dann die Toiletten betreibt, ja. Was ich für eher unwahrscheinlich halte.
Das ist richtig. Dann packen wir noch Noel. Es gibt doch dieses Weihnachtslied. Noel, 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 Noel. Packen wir noch auf die Anschluss-Playlist, weil auch wir wollen natürlich noch den Kultjungen würdigen. Und ansonsten, du hast gesagt, wo du bist. Ich habe gesagt, wo ich bin. Wir haben euch all das erzählt, was ihr nicht wissen wollt. Wir sind eigentlich durch, oder?
Ja, ich könnte auch noch was auf die Liste packen, aber ich will jetzt nicht schon wieder mit italienischen Songs kommen. Ich setze diese Woche mal aus. Es sind ja schon 580 Songs auf der Liste. Das reicht für einen Wochenendausflug von Flensburg bis nach Garmisch-Partenkirchen. Damit kommt ihr klar.
Und vielleicht sei noch gesagt, für alle, die wirklich bis zum Ende dranbleiben, vielen, vielen Dank. Wir sind auch wieder angeschrieben worden, ob wir noch kultige Wetten machen wollen auf der Saisonschlussgeraden, Zielgeraden. Das können wir uns ja nochmal überlegen, aber ich möchte einfach nochmal sagen, vielen Dank auch für das Feedback. Das ist immer ganz viel wert und genauso machen wir weiter. Bleibt gesund und dann nächste Woche mehr, ne?
So soll es sein. Schöne Woche, danke fürs Zuhören. Wir hören uns. Arrivederci.
Anstoß. Der Fußball-Podcast.